ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Hier ist ESC Update. Wir begrüßen euch vom Abgrund. Ganz tief unten drin in der Talsohle der Post-Eurovision-Depression sind Thomas Mohr und ich und wir erwarten euch freudig. Lasst uns über das Schönste auf dieser Welt sprechen, über den Eurovision Song Contest. Thomas, ich grüße dich erstmal. Wie schlimm sieht es denn bei dir aus? Wie fühlst du dich eine Woche nach dem ESC-Finale?
Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man gar nicht vor Ort war. Also ich habe diese PED fast erstmals nicht. Also das, die Lösung scheint zu sein, dass man einfach zu Hause bleibt.
Ich muss ja sagen, ich hadere ja immer noch mit dem Ergebnis. Da werden wir heute auch noch ausführlich drüber sprechen. Auch deswegen alleine kann ich wahrscheinlich diese letzte Saison nicht so komplett loslassen. Aber wir haben natürlich heute noch ganz, ganz viel zu besprechen. Deswegen gibt es heute hier auch so gut wie keine Musik. Wir müssen reden über ganz, ganz viel. Einmal natürlich über den Sieger, JJ aus Österreich mit Wasted Love. Dann über das Voting-Verfahren, das in den Tagen danach doch wirklich sehr, sehr viele Diskussionen auf sich gezogen hat. Dann über die Plätze 8 bis 26, über die wir noch nicht geredet haben in unseren täglichen Podcasts aus Basel. Und nicht nur wir müssen reden, sondern du hast auch mit jemandem geredet, und zwar mit JJ höchstpersönlich. Er hat ESC Update ein exklusives Interview gegeben. Wie war's mit JJ?
Ja, sehr schön, sehr schön. Er war mir aus Köln per Leitung zugeschaltet, also ich saß ihm nicht persönlich gegenüber, aber wir hatten ordentlich Zeit und konnten, glaube ich, das Nachher vom ESC ganz gut abbilden.
Das werden wir gleich hören. JJ hat den Eurovision Song Contest 2025 gewonnen und jetzt kann man das natürlich gleich schon mal versuchen, in irgendwie eine historische Dimension zu packen. Was für ein Sieger wird JJ sein? Wie lange wird man sich noch an ihn erinnern? Wird er ein Sieger sein wie Conchita Wurst, den wir jetzt bis in alle Ewigkeit immer beim ESC sehen? Oder wird er ein Sieger sein wie Emily DeForest, die nur noch die Eingeweihten kennen?
Ach, war das wirklich eine Frage?
Natürlich war das eine Frage. Wir sind ein ernsthafter Podcast.
Ja. Dass man so eine Trophäe ist wie Conchita Wurst oder Verka Seduczka oder Eleni Forera oder so, da gehört schon so ein bisschen...
Die hat ja gar nicht gewonnen.
Die hat noch nicht mal gewonnen. Ja, da gehört schon so ein bisschen mehr zu. Meine Einschätzung ist, natürlich wird er im nächsten Jahr eine Rolle spielen beim ESC in Österreich und danach... Mal sehen. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob er sozusagen zu so einem Vorzeige-ESC-Gewinner wird, wie die anderen genannten oder die zweite, die ich genannt habe.
Die Zukunft liegt offen vor ihm. JJ muss sie im Prinzip nur ergreifen. Und in Österreich hat er natürlich schon mal einen sehr, sehr schönen Empfang gehabt, als er am Sonntag dann am Flughafen in Wien wieder angekommen ist als frisch gebackener ESC-Sieger. Da war unsere Wien-Korrespondentin Silke Hane dabei. Und natürlich stellt sich im Zusammenhang auch gleich die Frage, naja gut, wer soll den nächsten ESC eigentlich bezahlen?
Am Flughafen Wien warten am späten Sonntagnachmittag hunderte Fans auf den Gewinner des Eurovision Song Contest, JJ. Bürgerlicher Name Johannes Pietsch.
Wir freuen uns, dass Österreich wieder gewonnen hat. Ja, ist eigentlich das Schönste, was uns passieren konnte.
Ja, wir wollen einfach supporten und ihm zeigen, dass wir ihn unterstützen. Und ja.
Weil wir uns gestern total gefreut haben, wir haben eine Party gefeiert, haben bis 3 in der Früh durchgefeiert und sind jetzt gleich hergekommen dann.
Und dann kommt er. JJ hält die schwere Glastrophäe in der Hand, reckt sie immer wieder in die Höhe.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle hergekommen seid. Hallo Sam.
Leute, wir haben den Schaß gewonnen.
Die Trophäe ist wieder daheim!
Die Trophäe ist wieder daheim. 11 Jahre nach Conchita Wurst hat Österreich zum 3. Mal den ESC gewonnen. Und darüber freut sich das ganze Land, bis hinauf zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen.
Austria, 12 points. Lieber JJ, lieber Johannes Pietsch, was für ein Erfolg, was für eine Stimme, was für eine Show. Herzliche Gratulation zum fulminanten ersten Platz beim Eurovision Song Contest. Ganz Österreich freut sich.
Vielleicht mit einer Ausnahme, und das hatte JJ gleich am Samstagabend nach seinem Sieg wohl schon geahnt.
Sorry an den Orf, das wird jetzt teuer.
Der ORF, der österreichische Rundfunk, wird den nächsten ESC ausrichten. Und das, obwohl der Sender gerade sparen muss. 325 Millionen Euro allein bis nächstes Jahr. Der erste Gedanke von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nach JJs Sieg war daher nicht sonderlich euphorisch.
Was haben wir überlegt? Na super, aber wir werden das Ding schon rocken.
Denn während der ESC für den Tourismus Einnahmen in Millionenhöhe bedeutet, dürfte er für den ORF eher ein Minusgeschäft werden. So war es zumindest vor 10 Jahren. Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler versucht, die Gemüter zu beruhigen.
Und wenn Sie mich fragen, dann, was damit einhergeht, dann haben wir natürlich gemeinsam schon intensive Gespräche aufgenommen, was anbelangt die Finanzierung und die Organisation, also beides.
Feste Zusagen macht Babler aber nicht. Auch im Staatshaushalt klafft gerade ein großes Loch. Und noch eine Diskussion hat das Land erfasst. Wo soll der ESC 2026 stattfinden? Innsbruck und Wien stehen bereit. Auch die wesentlich kleineren Städte Wels und Oberwart haben Interesse bekundet. Graz erwägt ebenfalls eine Bewerbung. Der ORF will sich nun auf die Suche nach einer geeigneten Location machen. Für Gewinner JJ aus Wien ist die Sache einigermaßen klar.
Also ich meine, ich würde gerne in Wien bleiben, weil da muss ich nicht weit fahren.
Die österreichische Hauptstadt hatte den ESC bereits 2015 ausgerichtet und damals mehr als 100.000 Gäste aus aller Welt empfangen sowie 30 Millionen Euro Umsatz generiert.
Ja, die Frage, wer es bezahlen soll, ist immer eine große, die wird immer irgendwie gestellt nach einem ESC-Sieg, aber das ist jetzt wirklich erstmal zweitrangig, würde ich sagen, zumindest für uns. Wir sind ja nicht der ORF. Wir können uns freuen, dass wir ein Ergebnis haben, ein Ergebnis, das vor allem du ja auch ganz gut findest. Und du hast dich mit JJ unterhalten. Ich bin jetzt nochmal sehr gespannt, was unser neuer ESC-Sieger dir alles erzählt hat.
Ja, genau. Und als erstes habe ich ihm natürlich auch in deinem Namen herzlich zum Gewinn des Eurovision Song Contest gratuliert.
ESC Update, das Interview.
Vielen lieben Dank, Dankeschön.
Wir haben gerade hier im Podcast eine Reportage vom Empfang gehört, als du in Wien angekommen bist.
Ja.
Du wurdest in Wien ja von Hunderten von Fans begrüßt. Wie hast du denn da noch gefeiert und wie war's?
Ja, das war voll schön, dass die Leute so zahlreich am Flughafen standen und auf mich zu warten. Das war voll schön. Es war wirklich schön, wieder nach Hause zu kommen nach 2 Wochen in Basel.
Ja, ist eine anstrengende Zeit, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und Glückwünsche vom Bundespräsidenten bekommt man ja auch nicht jeden Tag.
Ja, nee, das ist crazy. Vor allem, dass er dann auch noch meinen bürgerlichen Namen gesagt hat, dass ich dachte mir, wow, hallo Herr Bundespräsident, sind wir schon per Du?
So, jetzt bist du auf Promotour für Wasted Love.
Genau.
Wie ist denn das Leben bislang als ESC-Star?
Müde, aber es macht mir alles Spaß. Also von dem her kann ich mich nicht beschweren. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es jetzt sehr, sehr lange Wochen werden.
Ja, unter anderem bist du ja in der vergangenen Woche im MoMA gewesen, im Morgenmagazin. Hast du dir vorgestellt, dass du als ESC-Star um 4 Uhr aufstehen musst?
Ja, in Österreich haben wir auch eine Morgenshow, die Guten Morgen Österreich heißt und da muss ich auch schon sehr früh aufstehen und vor Ort sein. Also von dem her ist es nichts Neues.
Okay, das harte Leben als Superstar. Du bist ja befreundet mit einigen Teilnehmern. In der vergangenen Woche hast du dich auch wieder zusammengeschaltet mit Alessandro aus Norwegen, Sissel aus Dänemark, Erika aus Finnland.
Ja, genau.
Ja, und Mirjana aus Malta auch noch.
Genau.
Seid ihr Freunde fürs Leben geworden?
Ja, wir sind auf jeden Fall Freunde fürs Leben geworden. Ich freue mich sehr, dass ich diese Freundschaft mit ihnen geknüpft habe und die sind mir wirklich so sehr ans Herz gewachsen.
Ja, ich bin mal wirklich gespannt, wie lange das anhält.
Ja, nee, auf jeden Fall länger. Wir haben jetzt die letzten 2 Tage auch immer gefacetimed. Ich glaube, das wird auch länger halten. Im Sommer haben wir dann mehr Zeit und können auch gemeinsam auf Urlaub fahren.
Ach wirklich, ist das geplant?
Ja, auf jeden Fall, wir planen gerade schon was.
Was denn?
Dass wir uns einander besuchen in der jeweiligen Heimatstadt.
Ja, ich wollte schon sagen, sind alles attraktive Reiseziele, Norwegen, Dänemark?
Ja, schon. Also in Norwegen war ich noch nie, also es wäre mal schön. In Kopenhagen war ich schon mal, aber würde sehr gerne nochmal. Auf Malta war ich auch noch nie, wäre schön. Und Finnland war ich zwar und ich werde die Erika auch jetzt baldigst wieder sehen, wenn ich nach Finnland fahre.
Du hast ja auch mit Conchita ein ganz tolles Duett aufgenommen.
Ja.
Und ich habe auch gesehen, es wurde ja auch bei Social Media gezeigt, wie sehr sie sich gefreut hat. Hat sie dir dann auch gratuliert anschließend und so?
Ja, sie hat mir gratuliert. Sie hat mich auch diese ganze Reise begleitet. Sie hat mich immer unterstützt und ich freue mich wahnsinnig sehr, dass ich ihre Unterstützung habe und auch jetzt als der Nachfolger von ihr dastehen darf.
Conchitas Sieg vor 11 Jahren, den hast du in Dubai gesehen als 12-Jähriger, ne?
Genau, das war das erste Mal, wo ich den Eurovision Song Contest mit meiner Familie gemeinsam geschaut habe und dann auch noch zugleich den Sieg für Österreich. Das war wirklich ein Triumph für uns alle.
Und jetzt seid ihr Freunde?
Mhm, ganz genau. Und ich freue mich sehr, dass ich Conchita als Mentor auch habe.
Als Conchita, also eine Drag Queen mit Bart, 2014 den ESC gewann, da gab es teilweise Proteste. Aber andererseits hat das auch, glaube ich, in Österreich viel für die Akzeptanz queerer Menschen bedeutet.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein Riesending in Österreich. Und ich freue mich sehr, dass Conchita als Vorreiterin quasi für die Community diese Chance genutzt hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich auch die Queer Community repräsentieren darf und auch das ganze Land stolz gemacht habe.
Mhm. Conchita hat so für Sichtbarkeit gesorgt, ist das, glaube ich, der richtige Ausdruck. Mhm. Aber sie hat eben auch Hate bekommen. Wie war es denn bei dir als queerer Mann? War alles nur positiv, was du im Vorwiege gehört hast, oder hast du auch Hate bekommen?
Nee, bis jetzt war alles positiv, was ich gehört habe. Ich meine, 2, 3 Kommentare hier und da mit Hate, aber das war jetzt nicht so tragisch. Es war überwiegend sehr positiv und das hat mich auch sehr gefreut.
Als du die Siegertrophäe überreicht bekommen hast, hat Nemo dich auch ganz herzlich
umarmt. Ja, das war ganz süß, dass Nemo mir dann die Trophäe übergeben hat. Und es war schön, dass wir 2 queere Menschen da gemeinsam auf der Bühne gestanden sind und uns auch umarmt haben vor einem Millionenpublikum. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
Ja, du sagst es selbst, so viele queere Menschen als Sieger, Siegerinnen beim ESC. Hast du eine Erklärung dafür, warum der ESC für queere Menschen so eine gute Bühne ist?
Ich glaube, weil das uns alle verbindet, die Musik generell. Also wie das Motto schon sagt, United by Music. Es ist wirklich eine universelle Sprache, die jeder spricht und beherrscht. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir auch diese Community weiterhin repräsentieren dürfen auf so einer großen Plattform.
Ja, Marcel und ich sprechen gleich in unserem Podcast über die Plätze 8 bis 26. Darunter sind auch alle deine Buddies aus Beauty-Blender-Gruppe.
Genau.
Aber lass mich ganz kurz nochmal auf deinen Auftritt eingehen, weil ich wissen will, wie funktionierte das mit dem weißen Schiffchen, was durch die Luft segelte?
Das weiße Schiffchen war also an 2 Schnüren gebunden, die dann an 2 Stangen angeklebt waren. Und da waren 2, wir nennen sie Puppeteers dabei, die mit mir auf der Bühne standen und die waren voll schwarz angezogen, damit man sie auch nicht sieht und sind dann durch die Gegend hektisch rumgelaufen, damit das auch so aussieht, als wäre das aus dem Nichts hergekommen.
Ah ja, interessant. Genau. Dein Creative Director war Sergio Jain, der hat ja nicht nur deinen Auftritt gemacht, sondern auch den von Zypern und Finnland, von deiner Erika. Und letztes Jahr ist er zum ersten Mal groß aufgetreten, finde ich, mit einer fantastischen Inszenierung des irischen Beitrags. Das war ja wirklich phänomenal. Genau. War das für euch sozusagen die Inspiration, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Ja, ganz genau, weil das war einer der einzigen Auftritte, die mir auch im Kopf hängen geblieben sind. Und dann haben meine Managerin und ich gedacht, ja, lass ihm schreiben, weil der wirklich was Cooles gemacht hat. Und er hat dann auch gleich geantwortet. Wir haben ihm den Song geschickt und er hat dann innerhalb von 2 Tagen eine 15-seitige Präsentation vorbereitet und uns auch erklärt, ja, die Kamera soll genau bei Sekunde 43 da sein. Das Licht wird dann so sein, das wird sich so aufbauen und du sollst dann dastehen und das machen. Also er hat wirklich sehr, sehr, sehr daran geglaubt.
Ja, das ist ja auch die neue Mode, sagen wir mal so, dass die Creative Directoren so vom Film kommen, ja, und tatsächlich in diesen 3 Minuten Storytelling machen, um sozusagen auch einen kleinen Film zu inszenieren. Und das wäre ja auch euer Ziel, oder?
Genau, voll. Und wie man auch die Performance dann auch sieht, es fühlt sich so an, als würde man sich jetzt entweder einen Kurzfilm oder ein Musikvideo anschauen. Also ich finde das voll cool, dass wir das so über die Bühne bringen durften.
Ja, Respekt, das ist wirklich toll gelungen, muss ich sagen.
Dankeschön.
Lass uns mal jetzt auf deine Lieblingssong aus diesem Jahr eingehen. Das sind ja die von deinen Freundinnen und Freunden, ja? Malta.
Ich liebe Serving, das ist wirklich so ein tolles Lied. Und die hat das auch wirklich so gut gemacht und abgeliefert beim Semifinale und beim Finale an sich. Das war wirklich mega. Ja, finde ich auch voll cool, dass sie da auf diesen Exercise-Bällen dann so rumhüpft. Ich liebe das.
Ja, du hast gesagt, du warst in Finnland. Ich hatte das damals über soziale Medien auch gesehen. Du hast Erika Wickmann besucht. Da kam der Kontakt über Sergio Jain zustande.
Genau. Er hat uns dann in Kontakt gesetzt, weil wir dort dann geprobt haben, weil mein Bühnenprop dort auch aufgebaut wurde. Und genau, dann dachten wir uns, ja, wenn ich schon da bin für Proben, warum können wir das nicht gleich kombinieren und die Erika kennenlernen? Und sie war wirklich die erste Teilnehmerin, mit der ich auch ausgiebig gesprochen habe. Das war wirklich sehr schön, sie kennenzulernen.
Ja, ich habe hier im Podcast schon mal gesagt, ich wäre so gerne mit ihr befreundet, weil ich die so toll finde. Auch wie sie dann in ihrem Semifinale, in einer Votingpause zusammen mit Hazel Brugger da Fondue gegessen hat.
Ja, das war mega, das hat so lustig ausgesehen.
Ja, das hat sie gut gemacht. Und den Song?
den Song finde ich sowieso geil. Also, dass sie Deutsch damit eingewonnen hat, liebe ich, nur weil sie Deutsch in der Schule gelernt hat. Und dass sie die Sprache sexy findet, finde ich auch voll lustig.
Und vorletztes Land, was ich abfragen will, ist Norwegen, Alessandro.
Ja, der Kyle, der ist so ein Süßer, ist wie so ein kleiner Bruder für mich. Aber der hat wirklich so abgeliefert, also mit 19 da auf der großen Bühne vor ganz Europa zu stehen, ist wirklich sehr bewundernswert.
Naja, okay, da merkt man, in deinem Alter sind 4 Jahre viel, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aus meinem Alter geguckt ist da kaum ein Unterschied irgendwie. Ja, und ich habe in einem eurer Videos gesehen, dass ihr zusammen Gaia gesungen habt, den Song aus Polen.
Ja, das war wirklich voll schön. Also die Justina, also dass sie in dem Alter so performen kann, also verrückt, was sie da über die Bühne bringt. Und sie als Person ist auch so charismatisch und voll cool. Und wir haben sie einfach gefeiert, weil sie hat sich als die Eurovision-Mutter geclaimed. Und das fanden wir auch super so.
Ach so, die Mami ist doch eigentlich Sissel aus Dänemark.
Genau, dann wäre sie dann vielleicht die Omi.
Die ESC-Omi.
Süß. Genau.
Noch einmal zu Conchita. Conchita ist aus der ESC-Szene ja nicht mal wegzudenken. Möchtest du auch so zu einer ESC-Trophäe werden und in 11 Jahren immer noch auftreten?
Ja, das wäre mega. Vor allem auch jedes Jahr wieder dabei sein zu dürfen. Wobei ich mich eher mehr auf meine Pop-Karriere jetzt konzentrieren möchte. Aber wenn sich das so ergeben sollte, dann würde ich mich auch wahnsinnig darüber freuen, wenn ich immer wieder mit eingebunden werde jedes Jahr.
Okay, wenn wir in die Zukunft schauen, Wasted Love war dein erster Song.
Ja.
Und in dem Segment willst du weiter auch arbeiten, in der Verbindung von Pop und Klassik?
Ganz genau, das auf jeden Fall. Also wir haben den Song explizit nur für den ESC geschrieben, aber weil man mich halt eben durch die klassische Stimme kennt, ist es ja auch mein USP und wir wollen halt versuchen, so kommerziell wie möglich auch zu gehen, aber die Klassik trotzdem beibehalten.
Ja, alles Gute für diesen Weg.
Vielen lieben Dank.
Als nächste Station, die jeder kennt, steht der ESC nächstes Jahr in Österreich an.
Genau.
Wie siehst du deine Rolle da bei der Show?
Oh, ich würde sehr, sehr gerne moderieren, aber das müssen wir noch klären. Aber ich werde auf jeden Fall als Act zurückkommen nächstes Jahr.
Vielen Dank, lieber JJ.
Vielen lieben Dank.
Feier noch schön deinen Erfolg.
Ja, danke schön.
Ja, und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr in Wien vielleicht.
Ja, genau, dann sehen wir spätestens in Wien.
So, JJ hat also diesen ESC gewonnen. Vielen Dank für dieses Interview erstmal noch an der Stelle. 436 Punkte gab es für Österreich. Und wenn wir uns jetzt mal den Vergleich angucken, muss man sagen, das ist gar nicht mal so viel. Vor allem als, wenn man es vergleicht mit den Jahren, in denen es 12 Punkte sowohl vom Televoting als auch vom Publikum gegeben hat. Also seit 2016, seitdem es diese wirklich großen Punktezahlen am Ende gibt. Das spricht dafür, dass dieser Jahrgang alles in allem sehr ausgeglichen war. Das spricht auch dafür, dass sich Jury und Publikum sehr uneinig waren. Also es gibt da wirklich bei ganz vielen Beiträgen erhebliche Diskrepanzen zwischen Jury- und Publikumsvoting. Am Ende steht Österreich als Sieger fest. Aber was machen wir jetzt mit diesem ESC? Was bedeutet das? Heißt das jetzt, er war nicht so gut? Oder heißt das jetzt, er war so gut, dass man sich gar nicht entscheiden konnte?
In unterschiedlichen Jahren hatten wir immer unterschiedliche Verteilungen der Punkte. Wir hatten ganz oft, dass 10 Songs alle Punkte bekommen haben. Und dann gab es einen riesigen Abbruch. Und ab Platz 11 bis 26 gab es immer nur noch so 50 oder weniger. Und in diesem Jahr ist mehr die Gießkanne da gewesen. Und das habe ich ja auch schon in unserer letzten Folge gesagt. Die Leute waren sich nicht richtig einig, wer dieses Jahr gewinnen soll. Auch die Jurys waren sich nicht einig. Zwar gab es 8x12 Punkte für JJ, aber es gab für den Jurys auch für unglaublich viele Länder 12 Punkte, ja, selbst für UK. Also man war sich da überhaupt nicht einig, was das anging. Und insofern kommt es auch dazu, dass man mit sehr vielen Punkten, wie Deutschland dieses Jahr, rund um die 150, eben auch nur Platz 15 erreicht. In anderen Jahren wäre man da vielleicht sogar in die Top 10 gekommen.
Ja, echt bitter für Abo und Tünner. 151 Punkte. Noch nie hatte ein Platz 15 in der ESC-Geschichte auch nur annähernd so viele Punkte wie die beiden. Und der Vorsprung auf Platz 16 ist halt auch riesig auf Litauen. Da liegen 55 Punkte dazwischen. Auf der anderen Seite zwischen Platz 15 und Platz 13 liegen gerade mal 7. Also es ist auch wirklich, leider muss man ja sagen, ein bisschen Pech dabei, aber Abo und Tünner werden zwar schmerzen können, wenn man sich mal die aktuellen Spotify-Charts ansieht weltweit. Trendet Baller einfach wieder, ist unter den Top 3 ESC-Songs, meine ich, die gerade weltweit am meisten gestreamt werden, mit Wasted Love, mit Espresso Macchiato. Also Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis und ich glaube, die beiden werden es definitiv nicht bereuen, beim ESC dabei gewesen zu sein.
Nein, das ist ja so, wenn man einen tollen Popsong bringt und die Nation hinter einem steht, also Deutschland richtig hinter einem steht und bei den beiden war das ja so, dann kann man auch mit einem Platz 15 eigentlich nicht als Verlierer vom Feld gehen. Ja, du hast letztes Mal auch gesagt, 15 ist auch die Platzierung von Texas Lightning. Die wurden auf Schultern damals nach Athen getragen und als sie dann nur 15. wurden, hat das ihrem Erfolg gar keinen Abbruch getan. Also dieser Song No No Never ist immer noch ein Hit, weil die Deutschen das halt mögen und genauso wird das mit Baller auch sein.
Das hoffe ich sehr. Ich hoffe, dass wir über Jahre und Jahrzehnte nach Glorious mal wieder einen deutschen ESC-Song haben, den wir immer im Euroclub hören können und zudem eben auch die anderen Länder, die anderen Fans aus anderen Nationen so positive Gefühle haben, dass sie den eben auch gerne hören. Das ist den beiden definitiv gelungen. Vielen Dank nochmal, Aber und Tünner, dass ihr für Deutschland dabei wart. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es war eine große Ehre. Platz 11 immerhin bei den Jurys, Platz 13 beim Televoting am Ende. Platz 13 bei den Jurys, Platz 11 bei den Zuschauern und am Ende Platz 15 für Deutschland beim ESC. Und über genau dieses Voting-Verfahren, Thomas, müssen wir jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher reden, denn es haben sich doch einige Rundfunkanstalten zu Wort gemeldet, die fordern, dass man dieses Voting-Verfahren zumindest mal überdenkt und sich zumindest mal überlegt, ob das alles so richtig ist. Und auch ich bin mittlerweile gar nicht mehr so sehr in der Frage, sollten wir dieses Voting-Verfahren ändern, sondern ich bin schon vielmehr bei dem Punkt, wie ändern wir es denn? Denn für mich kann es so nicht weitergehen, wie wir das Voting-Verfahren jetzt haben. Wir haben das ja seit 2016, dass wir sowohl vom Televoting als auch von der Jury unabhängig 12 Punkte vergeben bekommen von jedem Land und am Ende wird das dann halt zusammengerechnet. Die Jury-Votes werden einzeln vergeben, die Punkte-Votes kommen dann der Spannung halber zusammengerechnet obendrauf. Und dieses Voting-System hat doch jetzt mehrere Fallstricke. Ich werde sie dir einmal kurz sagen, was ich mir so zusammengereimt habe und was ich auch von anderen gelesen habe und dann kannst du sagen, ob du da mitgehst, was du davon hältst. Das Problem aktuell ist, dass wir sowohl bei dem Jury als auch bei dem Televoting eigentlich beidem nicht so richtig trauen können. Es hat jetzt dreimal in Folge der Jury-Sieger den Eurovision Song Contest gewonnen. Das hat verschiedene Gründe. Ein großer Grund ist sicherlich, habe ich ja auch schon oft gesagt, dass es in den Halbfinals keine Jury gibt und dass deswegen sehr viele Televoting-Songs weiterkommen, die sich im Finale gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und wenn ein Jury-Sieger eben vorne wegläuft, kann der nicht mehr eingeholt werden. Und selbst ein Land wie Österreich, das die Jury gewonnen hat, aber nur knapp, selbst Österreich konnte am Ende nicht mehr eingeholt werden. Und das spricht im Prinzip, ja, finde ich, sehr für diese These. Und das Zweite ist, und das ist eigentlich genau das, worauf jetzt ganz viele Länder absetzen, ist dieses doch sehr hohe Televoting-Ergebnis für Israel, was wir im letzten Jahr schon ähnlich gesehen haben. Und ja, was natürlich ein Stück weit an dieses große Sympathievote fürs Kalutsch-Orchestra erinnert, aber ich finde, es ist kein Sympathievote. Ich finde, dass das hohe israelische Televoting, abseits natürlich, dass man den Song auch mögen kann, das gebe ich gerne zu und das ist ja auch wirklich kein schlechter Song, aber ich finde diese knapp 300 Punkte doch zu viel dafür. Dieses Voting ist für mich einerseits ein Trotzvote von vielen, die sagen, okay, ihr mögt uns nicht, jetzt zeigen wir es euch richtig. Und auf der anderen Seite, das berichten auch viele Medien, gab es natürlich auch viele Werbungen für Yuval Raphael, auch von der israelischen Regierung. Und da wird es dann irgendwann dann doch ein bisschen kritisch. Und das alles sorgt für mich dafür, dass wir eben auch dieses Televoting-Ergebnis nicht mehr so ganz ernst nehmen können. Und wenn Israel einfach immer sehr, sehr viele Punkte bekommt, da bleiben für die anderen Länder auch nicht mehr viele übrig. Und auch dann wird in Zukunft immer der Jury-Sieger gewinnen oder Israel. Und das sehe ich doch sehr kritisch, wenn ich auf die Fairness des Wettbewerbs gucke. Ich habe jetzt sehr viel und sehr wirr geredet, aber was denkst du denn dazu, Thomas?
Oh, da sind ja sehr viele Punkte, an denen man sich abarbeiten kann. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Kopf auf alle komme. Erstmal, ich finde es immer interessant, dass die Leute das Verfahren anzweifeln, immer mit einer Wut im Bauch, weil sie mit dem Ergebnis nicht glücklich sind. Wir hatten die gleiche Diskussion und haben die Jury in Frage gestellt, als Loreen gewonnen hat und Kehrer Zweiter wurde. Und ich habe mich dann auch mit unserem Team von Eurovision richtig angelegt, muss man sagen, weil die plötzlich die Abschaffung der Jury gefordert haben, weil das Ergebnis nicht nach ihrem Wünschen war. Ja, so läuft's ja nun auch nicht. Also man hat ein Verfahren gewählt und dieses Verfahren muss man einfach akzeptieren. Das ist jetzt zumindest ja im Lauf eines Wettbewerbs. So, wenn man dann mit diesem Verfahren nicht glücklich ist, dann kann man natürlich anschließend diskutieren und überlegen, wie ändern wir das? Gehen wir auf die eine Seite, Jury. sind die Jury-Votes, ja, man kann sagen, da sind zufällig 5 Leute ausgewählt und die haben so viel Einfluss, wollen wir das. Aber jetzt sagst du ja auch, dass du das Televoting nicht willst. Also insofern ist das ja komplett ohne Lösungsvorschlag. In Jahren davor wurde häufig diskutiert, wollen wir den Einfluss der Jury beispielsweise auf ein Viertel senken. Für solche Überlegungen habe ich Sympathien, wobei ich die Jurys nicht an und für sich ablehnen will, weil wir ja festgestellt haben, dass die in den vergangenen Jahren auch sehr stark auf Stimmen geachtet haben. Aber ja, das ist ja auch ihre Rolle. Ja, wieso denn nicht? Ja, also wir wollen doch auch eine Gewinnerin und einen Gewinner haben, der in der Lage ist, live auch gut zu performen. Es ist ja nicht nur ein Showwettbewerb, wer die Leute am meisten so amüsiert. Die Künstler müssen auch schon singen können. Also das wäre mir wichtig. Ich bin gar nicht so ein großer Fan davon, die Wertung des Juryvotes zu reduzieren. Ich würde es ehrlich gesagt so lassen. Televoting, da hast du viele Sachen unterstellt. Ja, du hast die Motivation unterstellt, dass es trotz Votes waren und so. Das kann ich aus dem Ergebnis nicht ablesen. Ich habe dir von meiner Schwester Gabi erzählt in der letzten Ausgabe, die einfach aus innerer Überzeugung und Begeisterung diesen Song gewählt hat. Und wenn ich jetzt mal sage, die Leute haben es einfach gewählt, weil es ihnen gefällt. Ja, es gab die Auswahl zwischen einem Kunstprodukt, JJ, der ein Song, der auf Erfolg getrimmt war, wenn die sagen, nee, das will ich aber nicht. Was hatte man dann noch großartig zur Auswahl, wenn man keinen Witzsong haben will? Ja, also dann war Israel eigentlich die beste Alternative, wenn man für Musik und Komposition gestimmt hat. Also insofern gehe ich da nicht mit dir konform, dass das ausschließlich trotz Votes waren. Ja, lass uns doch einmal kurz die Perspektive von Israel einnehmen. Die kriegen fast 300 Televoting-Punkte und gucken dann auf die Jury und da kommen so läpperige 50 Punkte zusammen. Aus der 60 Punkte zusammen. Ja, aus der Perspektive kann man sagen, ja, die Leute mochten unser Lied am liebsten. Und was ist denn bei den Jurys los? Ja, wer hat denn da korrumpiert? Was ist denn da der Hintergrund? Und wir kennen ja die Geschichten aus den vergangenen Jahren. Die Juroren, die abstimmen, auch bei uns, werden dann ja am Samstag publiziert. Und auch die Ergebnisse, was sie abgestimmt haben, wird publiziert. Und in den Fällen gibt es nachweisbar Druck, wenn man Punkte nach Israel gibt. Viele Leute sind tatsächlich von dieser angeblich pro-palästinensischen Bewegung anschließend unter Druck gesetzt worden, weil sie für Israel gestimmt haben. Insofern wird in Israel gar nicht das Televoting skandalisiert, sondern das Juryergebnis skandalisiert, weil offenbar es nicht möglich ist, sich offen für Israel zu bekennen oder für einen Song aus Israel zu bekennen. Das ist sondern noch eine andere Problematik, die man in einem Gesamtzusammenhang auch besprechen sollte. Insofern ist man tatsächlich in der Zwickmühle und als weiteren Aspekt in dieser Gesamtdiskussion ist es natürlich auch noch die politische Rolle, die Israel in diesem Konflikt mit Gaza spielt. Der ist im eigenen Land nicht umstritten, der ist weltweit umstritten. Es gibt auch Terroranschläge gegen Israelis. Viele Regierungen schalten sich sogar ein, der spanische Ministerpräsident, also so hochpolitisch ist es. Da geht es nicht mehr darum, ob irgendjemand eine Amtsanzeigenkampagne geschaltet hat, die übrigens nicht von der Regierung, sondern vom Fernsehsender finanziert wurde und nur über die Werbeagentur der Regierung abgewickelt wurde. Das ist auch noch ein feiner Unterschied. Wenn man mit einer Werbeanzeige tatsächlich den ESC gewinnen könnte, oh Gott, wie schön wäre es doch, wenn man durch ein paar Trailer 200-300 Punkte einkaufen könnte. So einfach ist es nicht. Da muss die Qualität im Hintergrund ja auch noch stimmen. Also du merkst, da gibt es ein großes Geflecht an Argumentationen und auch Perspektiven. Und ich finde gut, dass die EBU jetzt gesagt hat, okay, der Wettbewerb ist vorbei, wir akzeptieren das Ergebnis und wir diskutieren mal über alles in Ruhe. Und da bin ich mal gespannt, welche Ergebnisse die Reference Group und die Teilnehmer, Länder, zu welchem Ergebnis die da kommen. Das ist für mich total offen.
Ich will das Juryvoting auch überhaupt nicht abschaffen. Der an sich sehr geschätzte Kollege Imre Grimm hat für das Redaktionsnetzwerk Deutschland die Woche einen Kommentar geschrieben, der genau das fordert, Abschaffung der Jurys. Da gehe ich ja gar nicht konform. Ich sage nur, wir haben 3-mal in Folge jetzt einen Jury-Sieger gehabt und beim aktuellen Voting-Verfahren sehe ich nicht, wie sich das jemals ändern soll. Das immer der Jury-Sieger gewinnt oder eben Israel. Deswegen habe ich hier mal 4 Möglichkeiten aufgeschrieben, die man ändern könnte, 4 Punkte, an denen man schrauben könnte, was vielleicht das Ergebnis irgendwie ein bisschen, ja, verbessert. Doch, was das Ergebnis verbessert. Und die können wir mal ganz, ganz schnell durchgehen. Punkt 1 ist das, was ich ja schon seit ewig fordere, die Jury-Votes wieder in den Semis einführen und im Prinzip, ja, durch die Stärkung der Jurys in den Semis die Jurys im Finale ein bisschen zu schwächen, so paradox das auch klingt. Wie findest du den Punkt?
Finde ich vom Prinzip gut. In allen Shows, dasselbe Bewertungssystem zu haben. Hintergrund der Abschaffung des Semifinals ist natürlich, dass man die Juroren dann tatsächlich 4-5 Tage lang bei der Stange halten muss. Von Montagabend bis Freitagabend muss man die engagieren. Das ist natürlich einfacher, wenn man die nur für einen Tag engagieren muss. Aber wenn das der Preis ist, um eine Gerechtigkeit herzustellen, meinetwegen.
Punkt 2, und das ist vielleicht ein bisschen dazu da, um so Power-Votes einzudämmen. Ich habe mich schon immer gefragt, warum darf man eigentlich 20 Mal abstimmen? Reichen nicht 5 oder 6 oder zumindest nur 5 für ein Land? Also ist es wirklich so gut, wenn man 20 Mal für ein Land abstimmen kann?
Mache ich selbst auch nie, obwohl ich mehrfach abstimme, kann man von mir aus auf 5 bis 10 reduzieren.
Punkt 3, dieses Verfahren, was wir aktuell haben, gibt ja 12 Punkte an die Jury und auch mal 12 Punkte an den Televoting-Gewinner und am Ende haben wir eine sehr große Diskrepanz. Wie wäre es nicht, wenn wir schon in den Ländern mal wieder ein bisschen mehr für Konsens sorgen und zwar mit einem Verfahren wie bis 2015? Also jedes Land vergibt exakt einmal 12 Punkte und das ist dann ein kombiniertes Ergebnis zwischen Jury und Televote. Das heißt, es würden nicht die Songs profitieren, die nur auf Televote oder nur auf Jury gehen, sondern die ein Gutes, die beide irgendwie erreichen.
Das müsste ich mal durchrechnen. Ich bezweifle, dass das viel Unterschied machen würde. Ja, im Anschluss müsste man ja dann sowieso aus Transparenzgründen beides veröffentlichen. Weiß ich nicht, ob das was bringt.
Und Punkt 4, was man auch machen könnte, aktuell bekommen wir ja nur die Top 10 Punkte. Wäre es nicht viel fairer, wenn alle durchbewertet werden? Wenn wir quasi 1 bis 26 Punkte hätten und dann auch Platz 11, der an sich immer mit 0 Punkten nach Hause geht, auch noch gut bewertet werden würde.
Ja, vorne ändert das nichts, nur im weiteren Verlauf des Tableaus ändert das was. Da sollte man sich genau überlegen, ob man diese Tradition mit den 12 Punkten, die wir seit vielen, vielen Jahren feiern, ob wir das aufgeben sollten für so ein Ergebnis, was von 1 bis 26 durchrankt.
Das sehe ich ganz genauso. Beim letzten Punkt würde ich auch sagen, lass uns das mal lassen. Bei den anderen dreien, finde ich, spricht überhaupt nichts dagegen, das wieder so zu machen. Dieses Verfahren bis 2015 wurde ja von den Schweden geändert, um mehr Spannung reinzubringen und wirklich erst in der letzten Sekunde den ESC-Sieger ja bekannt geben zu müssen. Ich finde, wir sind jetzt, die jüngeren ESC-Fans sind jetzt ein bisschen verdorben dadurch. Ich finde das überhaupt gar nicht problematisch, wenn schon nach Land 31 der ESC-Sieger feststeht und man dann einfach ein bisschen weitermacht für die Fairness. Übrigens, all das wurde natürlich schon durchgerechnet von ESC-Fans. Ich habe im Internet auch Tabellen gesehen. Bei allen dieser anderen Abstimmverfahren hätte am Ende trotzdem JJ aus Österreich gewonnen.
Klar.
Die anderen Plätze wären ein bisschen anders. Israel wäre ein bisschen weiter unten gewesen. Deutschland wäre jeweils ein bisschen weiter oben gewesen. Aber Österreich hätte so oder so den Sieg geholt. Dementsprechend ist das der Song, den Europa dieses Jahr wollte.
Ja.
Thomas, ich würde sagen, lass uns mal einsteigen in das ESC-Finale. Wir haben die Plätze 1 bis 7 ja schon besprochen letzte Woche.
Mhm.
Schauen wir mal zu Platz 8. Das ist Sjerm von Shkodra Elektronike aus Albanien. Auch hier eine überraschend große Diskrepanz, Platz 16 bei den Jurys, aber Platz 5 bei den Televotern. Warum ist denn das kein Jury-Song? Das hätte ich jetzt echt gedacht.
Das fragt man sich manchmal. Also das habe ich mich damals auch bei Schum gefragt aus der Ukraine, die wahnsinnig beim Televoting abgeräumt haben und ich mir gedacht habe, hey, das ist doch so abgefahren und so innovativ, das ist doch eigentlich auch ein Jury-Song. Und das gleiche bei Albanien. Ja, finde ich so ein bisschen blamabel für Jurys. Keine Ahnung, vielleicht hat sich Albanien auch in der Fanszene mehr rumgesprochen, sodass das auch Auswirkungen auf das Televoting hatte.
Es ist irgendwie so ein bisschen unser ESC-Sieger der Herzen. Ich möchte das gar nicht loslassen. Es ist ein toller Song und ein super Auftritt. Es ist nicht die beste Platzierung jemals für Albanien. Das bleibt ein 5. Platz 2012. Aber Top 10 für das Land und Platz 8, das hat man ja auch nicht alle Tage. Herzlichen Glückwunsch. Das Feuer, das Sjerm, wurde definitiv entzündet.
Danke, Albanien.
Danke, Albanien. Platz 9 geht an den Gewinner des ersten Halbfinals, die Ukraine. Zifferblatt und Bird of Prey. Da muss ich dir sagen, das hat mich schon gewundert, dass das Land das erste Semi gewonnen hat. Die Ukraine hat jetzt ja auch nicht mehr so wahnsinnig viele Sympathievotes wie noch vor ein paar Jahren. Dementsprechend, ja, Platz 1 im ersten Semi, Platz 9 im Finale. Ich weiß nicht so ganz, was ich aus diesen Zahlen machen soll.
Ja, haben wir nicht vor dem ersten Semifinale noch sogar eventuell in Betracht gezogen, dass die rausfliegen. Ja, dann liegen wir offenbar in der Einschätzung dieses Songs beide so ein bisschen falsch. Ja, wie war die Aufteilung von Jury und Televote?
Die Aufteilung von Jury und Televote. Die Ukraine hat von der Jury 60 Punkte bekommen, das war Platz 14. Vom Televote 158, das war Platz 6.
Ja, okay. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Begründung, warum die so viel Televoting-Punkte bekommen haben, so viel mehr Televoting als Juryvotes, weil ich den Song eigentlich auch anspruchsvoll finde. Also wäre auch eine Möglichkeit für Juroren gewesen, den in die Top Ten zu nehmen. Auf die Idee sind sie offenbar nicht gekommen. Ich freue mich für die Ukraine. Immer und ewig fürs Finale qualifiziert und fast immer in den Top Ten. Bleibt ein Powerhouse beim Eurovision Song Contest. Der Song ist besonders und ich finde, dass so ein Mut mit einer Top-10-Platzierung ausgezeichnet wird, ja auch schön.
Ja, schließe ich mich an und wir haben zwar viele Länder, bei denen Jury- und Publikumsbewertungen weit auseinanderliegen, aber keines, bei dem es so, so krass ist, wie bei der Schweiz. Voyage von Zoé Mee. ...214 Punkte von der Jury und damit Platz 2, 0 Punkte vom Televoting und damit der letzte. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich kann beides total nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, dass man sich als Jury denkt, ach, dieser kleine süße Song, den sie gut singt, der irgendwie besonders inszeniert ist, das ist uns viele Punkte wert. Ich kann auch nachvollziehen, wenn man sich als Televoter fragt, was ist denn das? Ist doch keine Inszenierung. Also tatsächlich, die Schweiz hatte halt eine Idee, mit dem Licht besondere Sachen zu machen und mit weichen Farben und so weiter. Aber er passiert halt auch die ersten 2 Minuten gar nichts. Und der Song ist sehr klein, die Inszenierung ist sehr klein. Da hätte man sich mehr Bombast gewünscht, höchstwahrscheinlich.
Ja, also wir kennen ja diese Methode auch dieses One-Shot-Videos. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das versucht wird. Frankreich hat das ja auch schon ein paar Mal versucht mit ihren Balladen. Die waren allerdings von einer größeren Intensität, sodass die dann immer auch beim Televoting Punkte bekommen haben. Ich weiß nicht, ob es die beste Idee war, bei so einem sehr defensiven Song auch noch so eine defensive Inszenierung zu wählen, weil das ja ganz offensichtlich beim Publikum nicht angekommen ist. Erinnere dich, wir haben in 1-2 Sendungen, als wir über Zoé Mee gesprochen haben, auch in Betracht gezogen, dass ihr das Schicksal widerfahren kann, wie Portugal als Gastgeberland, dass sie auch Letzte werden kann. Im Televoting hatten wir ja auch recht. Das Juryvoting hatten wir so nicht vorhergesehen. Es freut mich für Zoé Mee, es freut mich für die Schweiz, dass sie so gut da abgeschnitten haben. Umso größer war der Downer, als dann tatsächlich diese 0 Punkte da verkündet wurden. Da war es dann plötzlich im Saal ganz, ganz still.
Aber immerhin noch eine Top-10-Platzierung für die Schweiz. Das hat Finnland ganz knapp verpasst. Erika Wiegmann, ich komme. Schade eigentlich, dass diese Nummer nicht mit einer Top 10 belohnt wurde, aber wir haben ja auch beide gesagt, dass wir nicht glauben, dass es damit sehr weit nach vorne geht. Also ist Platz 11 am Ende eigentlich auch keine große Überraschung, oder?
Ja, es ist keine große Überraschung. Ich persönlich habe tatsächlich nur für 2 Länder an dem Abend angerufen. Ich habe für Länder angerufen, die ich unterstützen will, also die meine Punkte, meine Anrufe brauchen. Und für Finnland habe ich angerufen, das andere Land kommt später. Hat sich leider nicht ausgewirkt. Ich glaube, im Televoting hat Finnland aus Deutschland auch keine Punkte bekommen. Platz 11 und trotzdem ikonisch. Ja, Erika Wiegmann wird immer mit diesem ESC 2025 verbunden werden und diesen Footprint hat sie hinterlassen.
Das stimmt tatsächlich. Es gab von Deutschland gar nichts für Finnland, was doch irgendwie, also da macht man schon mal einen deutschen Titel und dann wird man so dafür belohnt.
Ja, genau, ja.
Also sowohl das Publikum als auch die Jury, wenn ich die Tabelle richtig deute, hat Finnland jeweils auf Platz 12 gesetzt, also knapp außerhalb der Punkte. Platz 12 im ESC-Finale ging an die Niederlande, C'est la vie von Claude. Ja, da kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer was ich immer sage, toller Sänger, falscher Song.
Er hat ja so gut gesungen. Ich finde, er kann auch eine wahnsinnige... ja, Nähe über die Kamera aufbauen. Also er ist wirklich begabt und gesanglich war das auch toll. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn er einen guten Song gehabt hätte.
Ja, ganz genau. Und am Ende war so ein bisschen Lalalala doch leider ein bisschen zu wenig, beziehungsweise das Lalala war zu viel. Aber wir mögen Claude trotzdem und er war schon wirklich enttäuscht, als diese 42 Publikumspunkte dazu kamen. Das hat man gesehen, das tut dann natürlich weh. Aber da war er nicht der Einzige. 42 Publikumspunkte gab es auch für, eigentlich meine Überraschung dieses Finales, Lettland auf Platz 13, Tautomatas. Diesen traditionellen Burman-Laimi sind sie einerseits Zweite geworden in ihrem Semi und dann am Ende 13. Das ist eine richtig gute Platzierung für Lettland. Freut dich das?
Du, ich freue mich für jeden, der gut besser abschneidet, als man es denkt. Warum sollte ich das irgendwem nicht gönnen? Es überrascht mich in gewisser Weise, weil dieser Song ja auch dem Publikum ganz schön was abfordert. Man könnte auch sagen, nach einer gewissen Zeit nervt er auch. Ich habe ihn mit den Warm gehört. Also wenn er auf meine Playlist kommt, dann singe ich auch mit und so. Aber prima vista beim ersten Sehen. Respekt, dass er so gut angekommen ist. Hätte ich nicht gedacht.
Das Land mit dem merkwürdigsten Ausschnitt im Schnelldurchlauf war Polen dieses Jahr. Man kann auch einfach mal was reinpacken, indem man nicht singt.
Ja, ich dachte, die gehen total den Bach runter. Aber hören wir erst mal rein.
Platz 7 beim Publikum, Platz 14 insgesamt für Justyna Stetschkowska bei ihrem Comeback. Ja, Gaia, ach, ich find's cool. Ich find's eine tolle Nummer. Ich habe mich so gefreut, dass die dabei waren. Ich habe da immer gerne zugeguckt.
Aber die Nationen können ja selbst entscheiden, welche Sekunden in den Schnelldurchlauf kommen. Also Polen hat entschieden, da so ein Loch zu produzieren, ja, weil da hat man ja von der Performance fast gar nichts gehört, nur so ein sphärisches ja, und sie sang nicht, es gab kein Playback, sie hingen nur an diesen Seilen und ich dachte, okay, mit dem Ausschnitt haben sie sich das Televoting komplett verdorben, aber auch da Pustekuchen, war ja ganz anders, sie haben ja sehr, sehr viele Televoting-Punkte bekommen, was mich für sie sehr freut.
Ja, wenn es für ein Loch 139 Televoting-Punkte gibt, sollte man sich das vielleicht mal häufiger überlegen, das zu machen. Platz 15 geht an Deutschland, aber und Tinner, da haben wir schon drüber gesprochen. Und dann gibt es eben von den Punkten ein wirklich großes Loch von 151 Punkte für Deutschland zu 96 für Litauen auf Platz 16, Tavoakis von Katharsis. Auch hier ähnlich wie bei Lettland, schön, dass es im Finale ist, hätten vielleicht auch nicht alle alles drauf verwettet. Platz 16 finde ich grundsätzlich sehr Tat und Schuld angemessen, wie man bei Barbara Salisch sagt.
Ich hab's mir sogar mal 3 Minuten lang angeguckt. Ja, schön, dass es diese unterschiedlichen Musikfarben beim ESC gibt.
Platz 17 Malta, Mirjana Conte und Serving. Ja, 8 Publikumspunkte. Nichts ist es mit dem großen Televoting-Favoriten. Ist Malta der Fan-Favorite-Fail des Jahres?
Ja, auf jeden Fall. Man muss sich dadurch ja nicht die Laune verderben lassen und den Spaß an dem Song, wenn man ihn hört. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass dieses Sexualisierte, was bei ihr war und diese starke weibliche Persönlichkeit, die sie repräsentiert, nicht nur auf Zustimmung stoßen kann. Das ist das eine. Da darf man nicht unbedingt erwarten, dass dann alle wie verrückt anrufen. Aber deswegen können diejenigen, die es gut finden, sie ja umso enthusiastischer immer noch gut finden. Ich kann auch verstehen, warum das beim Fernsehpublikum nicht so gut angekommen ist. Ich habe ja auch große Kritik an der Inszenierung gehabt. Man hat zu wenig gesehen und du hast ja gesagt, das war dir zu sexuell und vielleicht die Mischung daraus hat dazu geführt, dass viele Leute sich für andere Songs entschieden haben, zum Beispiel für Finnland.
Die meisten Televoting-Punkte für Malta gab es aus Australien, nämlich 5, auch das ein Land mit einer interessanten Inszenierung. Aber naja, Malta nur auf Platz 17 und Norwegen nur auf Platz 18 mit Kyle Alessandro. ja, Leiter, das war Startplatz 1 im ESC-Finale. Ja, Platz 18, was macht man jetzt damit? Also bei der Jury wurde Kyle Alessandro richtig durchgereicht, wurde 23. Beim Publikum immerhin 12. War das so ein Popsong, an dem irgendwie oder von dem irgendwie nichts haften blieb? War das zu glatt?
Das war ja wieder norwegische Konzeptkunst, also für diejenigen, die jetzt unseren Insider-Speech nicht kennen, also das ist wieder so eine Nummer, die direkt für den ESC komponiert wurde und er wurde in so eine Rolle reingedrängt, die nicht unbedingt, er ist ja erst 19, ja, also er hat sich ja noch kein künstlerisches Bild so aufgebaut und noch nicht seine Rolle da gefunden und normalerweise fährt Norwegen ja sehr, sehr gut damit und beim Publikum ist es ja auch relativ besser angekommen als bei den Jurys. So. Ich mag den Song, aber der war dann im Vergleich zu Alessandra oder zu Kano einfach ein bisschen zu glatt gebügelt und dann ist er so ein bisschen durchgereicht worden.
Ich weiß gar nicht, ob ich das als Konzeptkunst bezeichnen würde, nur weil er da in einem Ritteranzug steht. Aber
Entschuldigung, ja, dass ich dich unterbreche, aber dann diese orientalischen Sachen da drin und so, das ist alles so berechnet. Da ist nichts natürlich in dem Song.
Ich finde, bei unserem nächsten Eck kann man auch über Konzeptkunst diskutieren. Das ist nämlich Großbritannien, die zweiten Nullpunkte vom Publikum. Remember Monday. What the hell just happened? Und auch hier, lieber Thomas, bin ich absolut nicht überrascht, weil ich mich seit Wochen frage, wer soll für diesen Titel anrufen?
Niemand. Ganz oft. Nee, ich kann das total gut verstehen, dass da niemand für angerufen hat.
Ja, also ich habe ja auch hier die Rangfolgen vor mir und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt bei Alles Eurovision. Bei Großbritannien ist es echt so, dass auch beim Publikumsvoting, das war nicht mal ansatzweise in der Nähe, Punkte zu bekommen. Man muss ja Zehnter werden, um Punkte zu bekommen und Großbritannien wurde in einigen Ländern mal 18., nämlich in Malta, in Island, in Irland und das reicht dann natürlich nicht. Also das hat mit sehr, sehr großem Abstand hat dieses Lied die Nullpunkte verdient. Leider ähnlich wie Olli Alexander letztes Jahr. Man muss sich in Großbritannien echt nochmal ganz neue Gedanken machen. Für Armenien hat es für einen 20. Platz gereicht, Park und Survivor. Und hier waren sich alle endlich mal einig. Platz 18 beim Televoting, Platz 18 bei den Jurys, ergibt laut ESC-Arithmetik Platz 20. Naja, aber kann man mit zufrieden sein, oder?
Auch da sage ich, das ist ja so eine rockige Musikfarbe. Schön, dass sie es im Wettbewerb hatten, aber ich bin ja bekennend kein Freund von diesem Song, weil er mir zu anstrengend ist. Und wer weiß, vielleicht ging es vielen anderen auch so.
Ja, Platz 20 für Armenien, den Song mit den meisten Komponisten, nämlich 10, gefühlt 38. Thomas Gesson hat auch mitgeschrieben, unser ESC-Veteran. Ja, okay. Der einzige Song von Thomas Gesson dieses Jahr im ESC-Finale. Platz 21, eine ganz andere Musikfarbe, Portugal, Deslucado von Napa. Ja, der Song ist übersetzt fehl am Platz und da schreiben sich die Wortwitze ja im Prinzip von alleine. Aber wir haben Portugal ja gar nichts zugetraut. Deswegen muss man sagen, Finale ist ja schon mehr als viele dachten. Platz 21, das logische Ergebnis?
Ja, sag nochmal Televoting und Jury. Ich glaube, da ist bei der Jury deutlich besser angekommen, ne?
Bei der Jury haben wir 37 Punkte für Portugal, das ist Platz 19. Beim Publikum haben wir 13 Punkte, das ist Platz 21. Ja, okay. Also jetzt gar nicht mal so wahnsinnig weit auseinander.
Für Leute, die sich nicht gemerkt haben, ich kann Portugal auch nicht vorhersagen. Ich höre den Song gerne, aber nicht unbedingt beim ESC. Aber toll für Portugal, dass sie wirklich seit Salvador Sobral eigentlich immer auch eine Finalqualifikation schaffen, wo die doch so eine Geschichte zusammen mit Finnland hatten, dass die beiden erfolglosesten Länder beim ESC sind. Die haben den Bogen raus, wie man besser abschneidet und das freut mich.
Wir sind bei Platz 22 angekommen und ab jetzt kommen leider nur noch gute Songs. Es ist wirklich ungerecht. Platz 22 Luxemburg, Laura Thorn. Die Puppe hat den Ton aufgedreht und ist damit auf Platz 22 gekommen. Ich freue mich fürs Finale für Luxemburg. Ich finde Platz 22 ein bisschen wenig, aber wahrscheinlich, Thomas, war es zu altbacken.
Ja, vielleicht war es auch die Startnummer. Waren die nicht auf Startnummer 2 sogar unterwegs? Ja, genau. Ja, vielleicht war es auch die Startnummer. Denn du hast was sehr Schlaues gesagt.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, dass das so ähnlich ist wie Tali, also der Song von Luxemburg, mit dem sie letztes Jahr im Rennen waren. Und warum sollte Europa anders abstimmen, hast du gesagt. Sie haben so ein bisschen anders abgestimmt. Mag am Startplatz gelegen haben. Oder vielleicht tatsächlich, dass der Song eben so ein bisschen seifiger war und nicht so nach vorne gehen wie Fighter letztes Jahr.
Wurde 13. Das war tatsächlich deutlich besser.
Das war deutlich besser. Na gut, aber trotzdem Finalqualifikation. Ich schätze mal, Luxemburg bleibt dabei. Die überlegen da jedes Jahr neu, ob sie mitmachen. Aber eine Finalqualifikation ist ein gutes Argument.
Platz 23, Hallucination aus Dänemark. Ja. Unsere Sissal, unsere Mutti, ach, ich freue mich für sie. Es sind zwar nur 2 Televoting-Punkte gewesen, aber bei Dänemark muss man einfach auch glücklich sein, dass man das Finale erreicht hat, und alles andere, finde ich, ist irgendwie so ein Plus.
Genau, und ich hatte 3 Minuten Spaß und lass mir denen da von diesen beiden Televoting-Punkten den Spaß nicht verderben.
Und du hattest mit Sicherheit auch viel Spaß bei Melody auf Platz 24. Das war Spanien, Esa Diva, und da muss ich aber auch echt sagen, ich dachte mir das zwar schon, dass Spanien ähnlich weit hinten landet wie Nebulosa, aber warum eigentlich? Also die Choreografie war ausgefeilt, Melodie hat das fantastisch gesungen, man hat da gerne zugeschaut, es ist immer was passiert, natürlich ist der Song so ein bisschen gelernt, Esa Diva, das ist nichts komplett Neues, aber Platz 24 ist schon echt weit hinten.
Ja, Skandal, ja. Also für mich, ja du, ich habe Geld für sie ausgegeben. Spanien war das zweite Land, was ich durch mein Televoting unterstützen wollte. Hat auch nichts gebracht. Auch rausgeschmissenes Geld hätte man sich ja auch vordenken können irgendwie. Ich weiß nicht, warum nur ich das immer so fühle. Das kann ja nicht an meiner Nähe zu Spanien liegen. Warum? Ich kenne ganz viele Leute, die diesen Song feiern. Und hast du das nicht gesagt, dass auch kaum ein Song häufiger im Euroclub gespielt wurde als der Song? Die Inszenierung, ich fand die Inszenierung insgesamt ein bisschen zu gewollt. Also die haben sehr lange überlegt, was sie alles machen können, und dann war sie vielleicht ein bisschen überladen. Ich habe mir tatsächlich gestern auch nochmal die Show aus der Vorentscheidung vom Benidormfest angeguckt. Die war zwar auch wild, aber da lernt man Melody als Künstlerin besser kennen. Hier war das so segmentiert, dass sie gar nicht so als Person glänzen konnte. Darüber hinaus wird sie ist ja glaube ich 35, wird sie immer so geschminkt, dass sie ein bisschen alterslos ist. Man weiß immer gar nicht, ist sie 35 oder 55. Also sie wirkt eigentlich älter auf der Bühne. Aber das ist halt ihr Style. Daran kann man nichts ändern. Die Inszenierung, da hätte man tatsächlich ihre Stärken noch so ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken können.
Ja, ich habe es ja immer gesagt, für einen Song über eine Diva ist sie mir eigentlich zu jung. Aber ja, das könnte der Hintergrund sein. Dieses Stylings. 10 Punkte gab es gerade mal vom Publikum, 6 aus Portugal für Spanien, 1 aus Irland und 3 vom sogenannten Rest of the World Voting. Mhm. Also zumindest da hat man ein bisschen Liebe übrig gehabt für Melody. Platz 25 hat 0 Punkte von der Jury bekommen. Auch das ein absoluter Skandal. Vibe aus Island mit Rua. Ein Song, auf den ich ganz oft angesprochen wurde, auch von Leuten, die den ESC geguckt haben und sich dann danach mit mir unterhalten haben, dass das doch Spaß gemacht hat, dass das doch schön war, dass sie da ihre Freude dran hatten. Und das ist ein Song, bei dem ich auf jeden Fall meine Freude hatte, das ist ein Song, für den ich abgestimmt habe. Und jetzt ist er Vorletzter. Aber gut, ich fürchte, viel mehr war mit dem Juryergebnis auch nicht zu erwarten.
Nee, da war nicht mehr drin. Wie du gesagt hast, die Songs auf den letzten 5 Plätzen haben uns beiden ja gut gefallen. Und Island habe ich mir ja in den letzten 3 Monaten richtig warm gehört. Deswegen ist es schade für die Jungs. Aber vielleicht auch, wenn ich mich zurück resette sozusagen auf mein erstes Hören, ist der Platz vielleicht auch ganz okay.
Ja, ist halt eine sehr, sehr, sehr junge Nummer. Vielleicht ein bisschen zu jung für viele, die da abgestimmt haben. Platz 26 ist dann doch wieder ein bisschen konventioneller. DJs beim ESC hatten wir schon oft. Dass sie ins Finale kamen, das hatten wir noch nicht so oft. Immerhin, das hat er geschafft. Gabri Ponte aus San Marino, Tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Spagna, tutta l'Italia, lasciateci parlare con un bicchiere in mano, domani poi ci vediamo.
Also, wir haben Espresso Macchiato auf der 3, wir haben das originale Italien auf der 5 und wir haben Tutta l'Italia auf Platz 26. Wieso ist denn jetzt bitte gerade dieses italienische Lied so abgefallen?
Zumal das Song hier eigentlich noch toll ist. Ich glaube, da kann man eine ganz einfache Lehre draus ziehen. Das Ergebnis kannten wir vorher schon. DJ-Nummern funktionieren beim ESC einfach nicht, wenn sie auch als solche inszeniert werden. Das ist jetzt vielleicht eine Binsenweisheit, aber mehr unterstreichen kann man das nicht, als wenn man wirklich einen Song mit Hitpotenzial hat und dann am Ende auf dem letzten Platz landet. Dann wollen die Leute das nicht.
Ja, San Marino kam ja auch schon sehr knapp nur ins Finale. 2 Punkte waren es, die man mehr hatte als Zypern, die nicht sich qualifiziert haben im ersten Semi. San Marino als 10. gerade noch so weiter. Es ist das 2. Mal in der ESC-Geschichte eine DJ-Nummer im Finale. Nun ist man Letzter geworden. Schade, aber die Leute lernen es nicht, dass man DJ-Nummern, wenn man sie schon schickt, anders inszenieren muss. Und diese Erfahrung muss ganz offensichtlich jedes Land einmal für sich selber machen. Ich habe wieder die Erfahrung gemacht, dass es sehr schön war, mit dir eine Woche jeden Tag über den ESC zu sprechen. Und natürlich sind wir noch lange nicht fertig. Es gibt ESC-Update auch nächsten Monat wieder, und zwar am 28. Juni. Das ist jetzt ein bisschen hin. Wir sammeln uns mal ein wenig und ich gehe mal ganz stark davon aus, am 28. Juni gucken wir auch schon mal so ein bisschen nach Österreich. Wo findet der ESC denn eigentlich statt und wie und mit wem und was ist da eigentlich alles? Und ja, mal schauen, wie sich alle möglichen Diskussionen noch so entwickeln in den nächsten Wochen. Ich wünsche euch jetzt erstmal auf jeden Fall eine wunderschöne, vielleicht etwas ESC-freie Zeit. Aber man kann die Lieder ja auch immer hören. Und man kann ja auch auf eurovision.de sich immer noch alle Videos angucken. Also vielleicht auch nicht ganz so ESC-frei. Auf jeden Fall, ja, schöne Wochen.
Ja, vielen Dank, Marcel, dass ich die ESC-Saison wieder mit dir zusammen erleben durfte. Und ich würde sagen, erstmal erklären wir die ESC-Saison 2025 offiziell für beendet. Die Nachwirkungen werden wir dann auch weiter verfolgen. Ich wünsche euch auch allen noch eine schöne Zeit. Bewahrt die schönen Erinnerungen an diesen ESC. Und ja, ab nächsten Monat schauen wir dann schon in die Zukunft.
Bis nächsten Monat. Ciao.
Tschüss.